Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich darf Sie willkommen heißen zur ersten Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts Good Morning Endoscopy von Endoscopy Campus. Ja, die einen oder anderen haben uns vielleicht schon vermisst. Wir haben eine achtwöchige Sommerpause hinter uns, sind jedoch ab sofort wieder da, um Sie alle zwei Wochen über Aktuelles, Interessantes und Neues, ja, und so auch ein paar vielleicht kuriose Sachen der gastrointestinalen Endoskopie zu informieren. Es hat sich ein bisschen was geändert in der Sommerpause. Vieles ist gleich geblieben, manches jedoch anders. So werde zum Beispiel auch ich ab sofort die Moderation dieses Podcasts übernehmen. Ich hoffe jedoch, dass Sie weiter uns treue Zuhörer bleiben und würde mich auch freuen, wenn Sie den einen oder anderen aus Ihrem Kollegen-, Freunde- und Bekanntenkreis vielleicht auch überzeugen könnten, auch unsere Good Morning Endoscopy, den Podcast, anzuhören. Ich möchte Sie bitte jetzt auch schon darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben und wir alle im Team uns auch darüber freuen würden, wenn Sie diesen Podcast bewerten, wenn Sie Anregungen hinterlassen, Kommentare hinterlassen. Wo können Sie das? Über Spotify, über Apple oder natürlich auch über unsere Homepage endoscopy-campus.de. Nun, genug der einführenden Worte. Mein heutiger Gast ist Herr Professor Till Wehrmann aus Wiesbaden.
Alex, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, vor allem jetzt nach der Sommerpause, wo es ja auch noch sommerliche Temperaturen hat.
So ist es, ja. Und wir haben auch gleich ein Thema, ja, weil wahrscheinlich keiner mit dir in irgendeiner Art und Weise in Assoziation bringen würde. Wir sprechen über juristische Fallstricke bei der Endoskopie. Und warum du darüber berichtest, zum einen natürlich auch, weil du der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und bildgebende Verfahren bist und natürlich auch schon aufgrund deines Amtes eine ganz enge Beziehung zu unserem Podcast hast. Aber du hast ja, sage ich mal, im Gegensatz zu vielen anderen von uns so ein bisschen so einen anderen Werdegang in deiner Karriere genommen, der dich besonders zu diesem Thema qualifiziert. Wenn du vielleicht da ein paar Worte dazu lassen möchtest?
Ja, mein Werdegang ist vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, weil ich ein ganz, ganz schlechter Schüler war und aus diesem Grunde mit dem Realschulabschluss von der Schule gegangen bin und dann über den zweiten Bildungsweg, nachdem mir klar war, dass ich gerne Gastroenterologe werden möchte, weil ich damals per Zufall den Fritz Hagenmüller kennengelernt habe, dann wieder aufs Gymnasium bin, was zu den Zeiten damals sehr schwierig war. Heute ist das ja alles etwas durchlässiger. Und dann habe ich das auch geschafft und habe mein Medizinstudium angetreten. Allerdings hatten meine Eltern ein Familienunternehmen und mein Vetter, der das übernehmen sollte, war leider bei einem Motorradunfall gestorben. Ich hatte von vornherein immer gesagt, dass ich da nichts mit zu tun haben möchte. Aber meine Mutter hat dann gesagt, okay, dann musst du dich wenigstens so parallel darauf vorbereiten, dass es, wenn alle Stricke reißen, irgendwie doch geht. Und aus diesem Grunde habe ich Jura studiert bis zum ersten Staatsexamen. Nicht wegen irgendwie Interesse an Medizinrecht, sondern einfach nur aufgrund dieser Auflage. Und das Referendariat habe ich mir dann geschenkt. Wir haben die Firma 1993, da war ich allerdings schon Arzt, zum Glück dann auch veräußert für mich. Damit war das kein Thema mehr. Ja, und dann kam im Prinzip das Jahr 2006, da war ich schon in Hannover als Chefarzt. Da hat der Vorstand der DGVS Kenntnis bekommen von den vielen Prozessen, die laufen wegen Problemen bei der Propofol-Sedierung. Und aus diesem Grunde hat der DGVS-Vorstand damals mir den Auftrag gegeben, eine erste Endoskopie-Leitlinie zum Thema Sedierung, damals gab es noch keine Leitlinie überhaupt aus dem Bereich Sedierung, aufzulegen. Und das war natürlich der Hintergrund, sich auch juristisch da noch einmal mit zu beschäftigen. Und so bin ich quasi dann wieder in das Medizinrecht eingestiegen, habe dann sehr viele Gutachten gemacht. Das habe ich inzwischen wieder aufgegeben, aber ich berate einige größere Kanzleien auf diesem Feld.
Toll. Also das ist ja schon interessant, auch von deinem Werdegang. Es wusste ich so auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe immer den höchsten Respekt, wenn es jemand auch schafft, sage ich mal, nicht immer den ganz geraden Weg zu gehen. Das zeigt, dass man wirklich etwas machen will. Und dann parallel Jura auch noch. Also das hat sich ja dann sicherlich gelohnt. Jetzt bist du halt so ein bisschen, sage ich mal, immer auf dieses Thema mehr oder weniger abgestellt, Sedierung und sprich auch juristische Fallstricke. Und eigentlich würde man ja denken, dass da schon alles geklärt ist. Also das ist so eine Art Dauerbrenner. Aber irgendwie hat man dann doch das Gefühl, dass im konkreten Fall dann immer wieder Unklarheiten bestehen.
Das kommt daher, dass das Medizinrecht im Prinzip mit Ausnahme des Patientenrechtegesetzes, was erst im letzten Jahrzehnt, Mitte letzten Jahrzehnts etabliert wurde, es eigentlich kaum wirklich direkte rechtliche Grundlagen gibt. Mhm. Ja, im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, wie aber auch im Strafrecht, gibt es bezogen auf die Medizin eigentlich keine sehr konkreten Aussagen. Man kann das alles so herleiten. Aber im Prinzip ist das Ganze ein Richterrecht gewesen. Also das Medizinrecht wird quasi nur durch höchstrichterliche Entscheidungen an Oberlandesgerichten und letztendlich am Bundesgerichtshof in irgendeiner Weise entwickelt. Und deswegen ist das Ganze auch immer im Fluss und es ist nie sozusagen, ja, das ist so und das wird jetzt immer so sein, weil es nur wenige wirklich direkte Gesetze gibt, die dies betreffen.
Das ist ja auch schon mal ganz interessant, weil letztendlich man ja eigentlich tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert wird und dann irgendwie doch so ein bisschen, naja, in der Schwebe bleibt. Ja? Und wer selber auch schon mal Gutachter vor Gericht war oder auch mal Gutachten hat ausfertigen müssen, da ist man dann doch manchmal erstaunt, welche Dinge dann oder welche Inhalte letztendlich dann relevant sind, die unser eins, sage ich mal, als eher, naja, ist doch alles klar betrachten würde. Ne? Mhm. Also diese Fallstricke, die dann doch immer wieder auftauchen. Ich habe mal so ein paar Dinge vielleicht rausgepickt, wo ich dich gerne löchern würde. Das erste ist ja auch so das Thema der Aufklärung. Immer ganz, ganz schwierig, vor allem weil, was macht man, wenn der Patient keine adäquate Aufklärung hat? Ne? Der kommt dann in der Früh und manchmal ist er auch vorbereitet für die Koloskopie und man kann ihn ja auch gar nicht wegschicken. Und ich habe so ein paar Fragen mir mal, was ist denn, wenn der Patient, sage ich mal, nicht aufgeklärt ist, aber den Eingriff schon kennt und sagt, ich brauche das Ganze nicht, Sie können ja mir sagen, was Sie wollen, mir ist das egal, ich unterschreibe Ihnen dieses Ding, geben Sie her, machen Sie jetzt die Untersuchung. Wie soll man sich da verhalten?
Also dieses Ding, damit ist gemeint zum Beispiel ein kommerzieller Aufklärungsbogen,
so ist es.
Das sollte er auf gar keinen Fall unterschreiben, weil das ist quasi schon der Anfang eines Betrugs. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Natürlich kann man mit dem Patienten durchaus einen freien Text formulieren und kann sagen, ich meine dadurch, dass der Patient sich ja selbst schon vorbereitet hat und die Untersuchung kennt und schon mal aufgeklärt worden ist, da wird es für ihn sehr, sehr schwer, vor Gericht dann zu erzählen, warum er das denn doch nicht wollte, wenn er jetzt gehört hätte, dass der Professor Meining ihm gesagt hat, bei einem von 1000 kann es eventuell zu einer Darmwandverletzung kommen. Und es zieht eventuell eine Operation nach sich, zu der sie dann auch mehrere Tage vollstationär im Krankenhaus bleiben müssen. Das ist sehr unplausibel, weil wie gesagt, der Patient hat sich ja selber aktiv darauf vorbereitet. Insofern kann man durchaus zum Beispiel von mir aus auch so einen Bogen nehmen und die Fragen alle nochmal durchgehen, aber nicht so tun, den rückwärts datieren, als sei der irgendwie dann doch irgendwann aufgeklärt worden, sondern eben den Zusatz dahinschreiben, der Patient fühlt sich weiterhin nach Durchführung der Untersuchung im Jahre 2016 weiterhin vollständig informiert und hat sich hier vorbereitet, vorgestellt und wünscht diese Untersuchung unbedingt. Und wenn er das auch gegenzeichnet und das gut dokumentiert ist, dann ist das in Ordnung. Ja, natürlich muss man das Risiko, die Risikokriterien nochmal erheben. Nicht, dass der jetzt eben neue Antikoagulantien nimmt, die gar nicht abgesetzt hat oder alle solche Sachen, dass ich dass quasi die Gefährdungsstruktur des Patienten erheblich geändert hat zu der Voruntersuchung. Aber wenn das nicht der Fall ist und der Patient damit so einverstanden ist, dann kann man das damit heilen. Mhm. Ja, also der Richter ist ja nicht dem Arzt gegenüber extrem negativ eingestellt. Der versucht, den nicht in die Tonne zu hauen. Der weiß auch, wie so ein Medizingeschäft läuft. Und wenn ein vorbereiteter Patient sich vorstellt zu einer Untersuchung, er hat tatsächlich einen Termin und das ist irgendwie durchgerutscht im Sekretariat, das gibt's bei uns in der Klinik durchaus. Ja. Ja, wir haben so Check-Untersuchungen und da ist der Patient dann manchmal im Januar zu der Check-Untersuchung, wurde dort auch aufgeklärt, verschiebt dann aber immer wieder die Koloskopie, die halt nicht an diesem Check-Tag mit erfolgen kann und kommt dann, was weiß ich, selbst im Oktober wieder zur Untersuchung und steht auf einmal vor der Tür.
Also das ist ja schon mal ganz, ganz interessant, glaube ich, für jeden. Also sprich, eine adäquate Dokumentation des Gesprächs kann auch am gleichen Tag erfolgen.
Richtig. Das gilt natürlich nicht, wenn der Patient jetzt, sagen wir, die Koloskopie überhaupt nicht kennt.
Ja, ja.
Ja, also dann nützt auch die Vorbereitung nichts. Wenn er die nicht kennt, dann kann man die nicht machen.
Und in dem Zusammenhang ist immer die andere Frage, die auftritt, wie lange ist denn so eine Aufklärung gültig?
Ja, das kommt natürlich immer sehr darauf an, um was für ein Risiko geht es. Umso höher das Risiko letztendlich und umso weniger dringlich der Eingriff, umso umfangreicher muss und aktueller muss die Aufklärung sein. Also sagen wir mal bei einem plastischen Eingriff, Brustvergrößerung zum Beispiel, da wird es natürlich ganz, ganz umfangreich und da muss das ganz aktuell sein, da reicht auch nicht ein Gespräch. Ja, umso dringlicher medizinisch der Eingriff ist, umso weniger letztendlich sind die ganzen Anforderungen. Mhm. Prinzipiell kann man so sagen, aber es gibt da keine klare, scharfe Regelung, kann man so sagen, dass bis zu 3 bis 6 Monaten eine Aufklärung für einen, sagen wir mal, normalen endoskopischen Eingriff noch als erinnerlich gilt.
Also zum Beispiel so der Stentwechsel bei einer ERCP kann man mit der Entlassung die Aufklärung schon für den nächsten Wechsel wieder machen.
Ja, das geht.
Sehr schön. Wer darf denn aufklären? Muss ich das immer selber machen? Reicht da, dass es die Assistenz macht? Muss es der Assistenzarzt sein? Das ist ja auch immer so vielleicht in der Klinik nicht klar.
Also mit dem sogenannten Patientenrechtegesetz von 2014, da war ursprünglich mal die Diskussion, dass derjenige, der aufklärt, den Eingriff zumindest selber beherrschen muss. Das war die ursprüngliche Formulierung für dieses Gesetz. Das wurde dann aber sehr hart umkämpft und letztendlich auch wieder zurückgenommen. Es geht jetzt nur noch darum, dass der Arzt, und es gibt ja in Deutschland den Arztvorbehalt, dass der theoretische Kenntnisse über diesen Eingriff haben muss. Mhm. Also das kann sicher nicht der Assistenzarzt sein, der jetzt am ersten Tag angefangen hat. Es sei denn, man kann belegen, der hat im PJ bei uns schon 4 Monate rumgemacht und kennt die Koloskopie oder die Gastroskopie im FF. Ja, das müsste dann aber individuell tatsächlich belegt werden. So war das mal bei einer Aufklärung bei einem Herzkatheter in Köln, die durch eine PJ-Studentin erfolgte, wo es danach bei der Corona-Angiografie zu einer erheblichen Komplikation kam und die Aufklärung war aber durch die damals noch PJlerin erfolgt, die keine Ärztin war. Da konnte aber tatsächlich belegt werden, dass diese PJlerin an mehreren Corona-Angiografien selber als Assistenz mit teilgenommen hat. Es war eine sehr spezielle Situation. Und da hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden, dass das rechtlich korrekt ist, obwohl eigentlich die Aufklärung unter dem Arztvorbehalt steht. Aber es muss eben nicht der Arzt sein, der auch tatsächlich den Eingriff macht, sondern es muss jemand sein, der Kenntnisse darüber hat. Von daher empfiehlt es sich im Klinikbetrieb, dass man, so habe ich das immer gemacht, dass alle neuen Assistenten ein einstündiges Gespräch mit mir haben bezüglich der Aufklärung, die sie leisten müssen, wo man das genau strukturiert durchgeht, was da an Informationen vermittelt werden muss, woran es wichtig ist, was man alles aufschreiben muss. Mhm. Ich persönlich mache immer eine 2-teilige Aufklärung. Das heißt, zum einen wird zwar dieser Bogen ausgefüllt und der wird unterzeichnet vom Arzt und vom Patienten und da stehen auch ein paar Anmerkungen von mir drin. Ich führe aber zusätzlich dazu, und das kann man wirklich nur empfehlen, eine separate Dokumentation über das Aufklärungsgespräch in der Patientenakte.
Genau, ja, dass das auch noch dokumentiert wird.
Zum Beispiel, wer holt ab? Ja, denn wenn da steht, Frau so und so holt ab, das ist nicht in allen Aufklärungsbögen, in den neueren wird das teilweise auch schon aufgeführt. Wer kümmert sich um sie und so weiter, wen kann man anrufen? Aber in den älteren Bögen ist das noch nicht drin. Und wenn man das für sich selbst notiert hat, dann ist ganz klar, das Thema hat man darüber gesprochen. Wie gesagt, aufklären bedeutet vor allem ein Gespräch.
Ja.
Also im Zweifelsfalle, im Notfall kann man auf den Bogen immer auch verzichten. Man muss nur eine umfangreiche arztseitige Dokumentation haben.
Ja.
Dann reicht es. Also um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken lassen, das Ganze sei nur ein Aufklärungsbogen, den beide Parteien unterzeichnet haben und das war's. Es muss ein Gespräch sein.
Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt schon mal einige Sachen, die man doch immer wieder auch hört und beobachtet, geklärt worden sind. Schon mal vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich noch eine Frage, beziehungsweise im Zusammenhang noch eine zweite Frage mit der ersten Frage. Vielleicht weniger für die Praxis, aber mehr für die Klinik. Wer darf denn eigentlich endoskopieren? Also jetzt, wir reden nicht über den Privatpatienten, wir reden über den normalen Kassenpatienten, wie es so schön heißt. Und wenn dann was passiert, selten, aber kann ja mal sein, wer haftet denn dann? Kannst du da auch noch was dazu sagen?
Also haften tut im Zweifelsfalle primär erst einmal der Arzt, der den Eingriff durchführt. Es gilt im Krankenhaus in Deutschland für alle Untersuchungen und Behandlungen der sogenannte Facharztstandard. Das bedeutet explizit nicht, dass der betreffende Facharzt sein muss. Also dass er einen Facharzttitel hat, der die Durchführung dieser Untersuchung beinhaltet. Das hat sich ja in den Jahren auch immer sehr, sehr stark verschoben. Früher brauchte man für den Internisten ja auch noch Koloskopien. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das braucht man nur noch für den Gastroenterologen etc. Sondern es geht darum, dass der Verantwortliche, der medizinisch Verantwortliche, der die Einteilung macht in der Klinik, dass der belegen kann, dass der Betreffende zumindest in diesem Bereich, zum Beispiel Durchführung einer Koloskopie oder Durchführung einer ERCP, den entsprechenden Facharztstandard repräsentieren kann. Das heißt, er muss nachweisen können, dass der Betreffende von ihm eingewiesen worden ist und dass der Betreffende eine ausreichende Anzahl von Untersuchungen gemacht hat.
Und wie ist es bei den Auszubildenden? Wir bilden ja auch aus. Also man hat ja nicht den Facharztstatus sofort. Man muss ihn ja zuerst bekommen.
Man kann natürlich auch einen Auszubildenden ranlassen. Dann muss aber jemand präsent sein. Der muss dann tatsächlich anwesend sein bei dieser Untersuchung und jederzeit in das Geschehen eingreifen können. Da würde es nicht reichen, wenn das in Rufweite ist. Ansonsten, wenn jemand nicht den Facharzt selber hat, aber für diesen Bereich, zum Beispiel bei uns in der Klinik, werden die Ultraschalluntersuchungen nahezu ausschließlich oder ja, zum großen Teil von Assistenzärzten erbracht. Deswegen können wir keine Berufsanfänger einstellen, sondern die müssen alle schon Ultraschall können. Und dann müssen wir auch nachweisen können, dass die vorher schon ein paar hundert Ultraschalls gemacht haben. Die werden dann natürlich nochmal eingewiesen bei uns an die Geräte etc. Aber dann machen die das alleine. Wenn sie eine Frage haben, können sie natürlich jederzeit jemanden rufen. Aber eben im Prinzip, wenn sie sagen, das ist ein unauffälliger Befund oder ich sehe hier Gallensteine, dann schreiben sie den Befund. Und damit ist der Facharztstandard aber gewährleistet.
Ja, Till, ich dachte mir, das ist so ein banales Thema, aber jetzt sind wir schon am Ende unserer Zeit angekommen und irgendwie sind doch noch so ein paar offene Fragen im Raum. Ich hoffe, ich darf auf dich mal wieder zurückkommen.
Gerne.
Vielleicht gibt's ja auch noch mal den einen oder anderen Kommentar jetzt nach diesem Podcast, nach dieser Sendung, dass vielleicht der eine oder andere noch was wissen will. Und ich glaube, wir würden das nochmal als Teil 2 fortsetzen wollen, sammeln jetzt so ein bisschen, was Feedback kommt. Ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Also das war, glaube ich, sehr hilfreich und auch sehr informativ. Darf alle Zuhörer nochmal bitten, auch ihre Statements, ihre Kommentare abzugeben. Spotify, Apple und natürlich auch auf der Homepage. Bleiben Sie uns treu und machen Sie Werbung für uns. Wir würden uns freuen. Und somit darf ich mich beenden. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.